Einen guten Abend, liebe Geschwister. Dankeschön. Ja, also wir haben ja ein sehr wichtiges, tiefgründiges Lied gesungen. Lass uns deine Wege wissen, Herr, in dieser wirren Welt. Das ist nicht nur ein Lied, sondern das ist eine Botschaft. Und zwar für uns persönlich, in unsere Situation hinein. Das ist eine Predigt, wir könnten eigentlich Amen sagen und nach Hause gehen. So viel ist also schon ausgesagt worden von unseren Lippen. Ja, liebe Geschwister, ich brauche das nicht nochmal zu erklären, das kleine Wort mit drei Buchstaben. Es handelt sich also um das Bis. Unser Jürgen hat es ja uns vorgelesen, wo der Petrus seine Gemeinde aufmerksam gemacht hat. Wir warten auf den durch die Propheten verheißenen Messias. Bis die Zeiten der Wiederherstellung kommen. Ein großes Zeittal. Ja, also heute Abend soll es um das heißgeschichtliche Biss gehen. Dieses Thema ist auch die Fortführung vom vergangenen Sonntag. Da haben wir dieses Wörtlein im erbaulichen Sinne betrachtet. Ich will euch hier durchtragen. Für uns, die wir alt geworden sind, ist das ein Zuspruch. Bis ins Alter und werde der Gleiche sein. Und zwar am Anfang wie am Ende. Jedes Kind Gottes steht in diesem festen Vertrauen zu ihm, dass er das in uns begonnene Werk, ist ja sein Werk, sein Tatwerk, sein Kunstwerk, nicht unser Werk, sondern sein Werk, dass sein Werk also er hindurchtragen wird bis zur Vollendung, bis zu seinem Tag, den Tag Jesu Christi. Wer könnte in dieser Welt eigentlich so eine Garantieleistung abgeben, übernehmen? Die Versicherungsgesellschaften bauen ja so viele Klauseln ein, dass wenn dann ein Unglück von höherer Gewalt ausgelöst wird, der Versicherte leer ausgeht. Aber bei Gott ist das nicht so. Er hat die Kosten im Voraus völlig berechnet. Dass all die Unglücke und auch die Abstürze in unserem Leben am Kreuz völlig bezahlt und auch ausgeglichen wurden. Und nicht selten waren wir ja auch bei waren bei uns Einwirkungen von höherer Gewalt, nämlich die Mächte der Bosheit, ein auslösender Faktor, oder nicht? Unser strategischer Kampf, den führen wir nicht mit Menschen, sondern mit Geistlichkeiten, die wir nicht sehen und doch existent sind. Und wir wundern uns manchmal, dass wir in dem Ablauf des Tages so niedergedrückt werden von Gedanken, die uns überschwemmen wollen und uns den Frieden rauben, uns die Festigkeit des Glaubens auflösen und zerstören wollen. Da haben wir gar nicht jemand vor uns gesehen, aber wir wissen alle um diese Kämpfe. Und hinter all diesen Belastungen steht die unwandelbare Treue Gottes in unserem Leben. Woher wissen wir das? Bitte machen wir nicht so viele fromme Sprüche, sondern hinterfragen einmal das, was wir aussagen und manchmal auch singen. Woher wissen wir das? Das sagt der Apostel Paulus. Und wenn wir untreu, unglaubwürdig werden, dann, was ist dann? dann bleibt er treu. Er kann sich nicht durchstreichen, weil er sein Wort gegeben hat. Eigentlich sollte kein Tag vergehen, wo wir unseren Herrn nicht dafür zu danken hätten. Erinnern wir uns noch am Sonntag, bis zur Vollendung dieses Äons, bis wir alle zum Ziel gelangt sind, bis zu seinem wunderbaren Tag, bis dass der Herr kommt und seine Gemeinde ruft. Liebe Geschwister, was ist das für ein Vermächtnis? Was ist das für eine Glaubenssubstanz, die wir nicht irgendwann, als wir zum Glauben an Jesus geführt wurden, sondern die wir täglich in unser Leben hineinwechseln müssen? Welches Vermächtnis? Nehmen wir diese Botschaft mit nach Hause und lassen uns im Alltag davon beschenken. Nun, liebe Geschwister, mir ist es ein klein wenig bange, wegen des heißgeschichtlichen Biss. Ich habe meinen Dienst sehr gekürzt, ich habe ihn auf 3 Punkte zusammengeschnitten, und zwar: Der erste Punkt ist die Herrschaft Christi. Zweitens, wie lange noch? Und drittens, bis der Tag anbricht. 3 Punkte können wir eigentlich noch merken. Also das Wörtlein bis steht oft zwischen ungeheuren Gegensätzen und begrenzt Zustände und auch Zeitabschnitte. Und zu diesem ersten Punkt, die Herrschaft Christi, nenne ich 2 Zeugnisse. Alle bekannt, kennen wir schon zig Jahre. Psalm 110, das ist ein treuer Schwur und Wort Jahwes. Zu meinem Herrn, so lautet die Überschrift im Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten. Und ihr werdet das kleine Biss nie wieder vergessen, sage ich euch. Das wird so tief in unserem Bewusstsein eingegraben werden, dass wir in Zukunft einen Buntstift nehmen und tun das Biss ausmalen, weil es so entscheidend ist. Für uns persönlich in unserer Situation, aber auch für den Ablauf der ganzen Weltallgeschichte. Setze dich zu meiner Rechten. Das sagt der Vater, der Allerhöchste, zu seinem Sohn. Bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das ist ein ungeheurer Spannungsbogen, der Äonen umfasst. Von dem Exil Adams und Evas aus dem Paradies bis in unsere Zeit, wir sind noch gar nicht am Ende, wo die Turbulenzen erst noch losgehen. Und es scheint, mit ein paar wenigen Leuten hier und woanders, ist die Feindschaft Gottes und seines Christus proportional in die Weite gegangen, hat sich da ausgedehnt. Können wir uns größere Gegensätze vorstellen, wie diese jahrtausendlange gräuliche Opposition, Feindschaft und Auflehnung gegen Gott? Das wird einmal aufhören. Und das wird auch einmal überwunden werden. Das kleine Biss. Und mögen Hausnachbarn und Arbeitskollegen wir oft als Feinde sehen. Alles eingeschlossen. Und was ist das für ein Triumph und Siegesjubel des Sohnes Gottes? Ein Lied, was durch alle Ewigkeiten hindurchdringt. Alle Feinde unter seine Füße. Können wir im Ablauf des Tages kurz mal abtauchen? Uns erinnern lassen an sein gegebenes Wort? Wenn wir nicht mehr durchkommen, wenn alles scheint sich wieder und gegen uns aufzustellen. Es gibt ein Biss, wo alles unter die Füße des Christus gestellt worden ist. Die Feinde werden nicht unter seine Füße gestellt, damit er unaufhörlich auf sie herumtrampeln kann. Verstehen wir? Sondern, dass sie in williger Beugung aus dem Inneren des Herzens heraus anbetend bekennen werden. Er allein. Er allein. Nachdem alle Systeme und Programme der Geschöpfe ausprobiert wurden und Gott auch den Freiraum gegeben hatte, dass sie das tun konnten, wird am Ende der gesamten Unheilsgeschichte dieses Bekenntnis stehen. Aller Geschöpfe, droben, hier und drunten. Ich könnte euch hier eine Menge erzählen an Zeugnisse, was in den 60 Jahren da vor mir abgelaufen ist. Nein, nein, nein. Niemals wird es dem Satan gelingen, auch nur ein einziges Geschöpf bei sich zu behalten. Ich möchte nur einmal wissen, warum sich das fromme Volk nicht darüber freuen kann. Können die mir das sagen? Ist doch ein Jubel von dem, an dem wir glauben und dem wir dienen und ihm angehören. Das müsste doch ein Jubelschrei sein aus allen Kehlen, die an Jesus Christus glauben. Warum kann man sich nicht freuen, wenn dem Teufel die ganze Beute entrissen wird? Ich frage mal, könnt ihr euch freuen? Schön, Dankeschön. Ein blauwichtes Jahr. Man erlebt hier einen fürchterlichen Egoismus. Dabei hat man ganz vergessen, dass wir vormals, was waren wir? Was waren wir? Große Sünder und Feinde. Ach. Und nur durch deine Gnade und Erbarmung zu Kindern Gottes geworden sind. Wie kann das nur angehen? Fragt euch doch mal. Mit Menschen, mit denen ihr zusammenkommt. Hier in unserem Text ist von einem göttlichen Muss die Rede. Nämlich königlich zu herrschen. Bis er gelegt haben wird, die Feinde alle unter seine Füße. Liebe Geschwister, was ist das für ein energiegeladenes, hoffnungsvolles Biss? Demnach gibt es heute noch. Das Biss ist ja, das ist ja zukünftig, das ist ja prophetisch. Oder seht ihr heute, dass die Feinde dem Christus unterordnet sind? Seht ihr das? Ja, demnach gibt es also heute noch ein millionenfaches Finsternisheer. Alles Feinde Gottes und an der Spitze, da steht Satan. Die alle Herrschaft ausüben und über den Kosmos gesetzt sind, nicht eigenwillig. Nur so können wir überhaupt den Text in Hebräer 2 verstehen. Du, der Allerhöchste, hat alles seinen Füßen den Christus, des Christus untergeordnet. Hat alles seinen Füßen? Gibt's da was? Irgendwo? In irgendeinem Winkel? Was da vergessen würden wäre? Alles ist seinen Füßen unterordnet. Ich sag's nochmal, das ist zielgesetzte Prophetie. Denn indem er, der Allerhöchste, seinem Sohn, ihm, alles untergeordnet hat, hat er nichts ausgelassen. Nur die Frommen. Die maßen sich an, ein Übel, überaus großes Heer dort zu lassen, was er vergessen hat. Nichts und niemand ausgelassen. Steht da, ausgemalt, unterstrichen. Bedeutet uns das noch etwas, wenn wir vom Glauben reden? Wie tiefgründig eigentlich Gottes Absicht und sein Auftrag ist. Denn indem ihm alles untergeordnet ist, hat er nichts ausgelassen. Sag's noch einmal. Das Bekenntnis der Theologie ist fest. Die Hölle und der Feuersee ausgenommen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ist nichts ausgeschlossen, was ihm nicht untergeordnet wäre. Jetzt kommt ein wunderbarer Satz oder ein Wort. Jetzt aber. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet. Das ist unter heutiger Situation. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass du und ich hier sitzen und von dem Lichtglanz des Evangeliums nicht nur angeleuchtet, berührt, sondern durchdrungen, mit seinem Leben erfüllt sind. Das ist doch nicht zu fassen. Eins zu Milliardenmal. Greift da hinein und holt euch hier, Berliner, heraus und mich aus dem Erzgebirge und setzt uns als Glieder in den Leib Christi ein. Wenn wir das Staunen verlernen, dann haben wir überhaupt nichts begriffen, was eigentlich Glaube bedeutet. Sein Wort. Ja. Jetzt sehen wir ihm noch nicht alles untergeordnet, weil die Königreiche des Kosmos, das ist so, die Königreiche des Kosmos unter die Herrschaft Satans gestellt worden sind von Gott. Und die werden auch jetzt nicht übers Evangelium abgestellt, dass wir eine heile Welt bekommen. Alles Illusion, fromme Verführung. Dieses Wörtlein bis will uns aber noch etwas anderes sagen. Dass die Herrschaft Christi nicht ewiglich ist. Das haut manchen auch frontal auf den Boden. Ja. Die Herrschaft unseres Herrn ist nicht ewiglich, auch wenn es bei uns da dasteht oft. Sondern hat ein Ziel, einen Abschluss und sie erfährt eine Vollendung. Er, haben wir das gelesen? Er muss herrschen. Er muss herrschen. Jetzt wird seine Herrschaft eingegrenzt mit einem Biss. Nicht ewig, sondern bis. Jede Rebellion aufgehört und jede Feindschaft abgetan, aufgelöst und verschlungen wurde. Wo hinein? In Sieg. Nicht ausgelöscht. Nicht eliminiert, wie das oft die Politiker tun. Die Opposition ausschalten. Nein. Hineinverschlungen in Sieg. So, und was wird dann sein? Was wird denn danach sein? Wenn dieser beglückende Zustand erreicht sein wird, dann übergibt der Sohn dem Vater die ausgesöhnte und ins Gottesleben hinein verklärte Welt und tritt dann als Sohn selbst zurück. Er gibt den Herrschaftsauftrag ab und unterordnet sich dem Vater, weil er das ihm aufgetragene Werk vollendet hat, damit sei in Wahrheit Gott alles in allen. An dieser Seite, an dieser Stelle, wird die sogenannte Dreieinigkeitslehre tiefgründig in Frage gestellt. Und noch etwas. Nicht nur der Sohn tritt zurück von seiner Sonderstellung und unterstellt sich dem Vater. Auch wir als Gemeinde. Und auch das Volk Israel mit ihren arteigenen spezifischen Berufungen. Nämlich, sie sind berufen worden, um alle Verheißungen Gottes zum Ziel zu bringen. Die werden dann nicht mehr gebraucht. Seid ihr damit einverstanden? Ich muss immer mehr reinfragen. Weil wir uns so schwer tun, mal Neues zu denken. in unser Blickfeld hineinzubekommen. Ja, liebe Geschwister, auch die kostbarsten Erwählungen Gottes sind nie Selbstzweck, sondern immer Auftrag zu einem besonderen Dienst. Wenn dieser nicht mehr gebraucht wird, tritt alles wieder zurück. Na, ihr guckt mich ganz traurig an. Das war Punkt 1. Der zweite Punkt ist, ja, wir wollen ja diesen glückseligen Stand Leib Christi zur Zeit für immer haben. Nein, wir geben ihn ab. Wir sind nur zeitlich vorgezogen, in die Herrlichkeit hineingestellt. Wenn das alles erreicht ist, mit allen treten wir nicht zurück. So, zweiter Punkt. Da geht es um die Frage, wie lange noch? Und da wechseln wir jetzt zu Volk Israel. Wie lange geht das noch? Wird das Volk Israel unter der Decke und der Stocken bleiben müssen? Also wir verlassen jetzt die Offenbarungsebene der Gemeinde. Das muss ich sagen. Es gibt zwei Offenbarungsebenen. Und es gibt auch zwei Schöpfungsebenen. Und für diese Ebenen hat Gott auch zwei unterschiedliche Heilsträger erwählt. Doch nichts Neues. Jahrzehntelang ja bekundet wurden. Die einen für die Himmel und die anderen für die Erde. Ja. Es werden Zeiten unterschiedliche Heilsetappen genannt und voneinander getrennt. Lesen wir im Psalm 74. Kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns, der wüsste, bis wann. Wie lange dieses Elend noch währen wird, bis wann, o Gott, soll unsere Bedrängnis noch dauern? Soll der Feinde deinen Namen für immer schmähen? Warum hilfst du uns nicht durch deine Allmacht? Bis wann, Jahweh, willst du immer verzürnen, so wie Feuer brennen dein Eifer? Daniel 12, wie lange wird es noch dauern? Der Zeitabschnitt des Endes? Denn es wird eine Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu dieser Zeit. Und in dieser schweren Zeit der Bedrängnis, das mag um Israel sein, in Israel und außerhalb, wo Israel und Juden sich befinden, bis zu jener Zeit, da wird ein Volk errettet werden. Wenn wir in ausweglose Situation gestanden haben, dann rufen wir, Vater, wie lang eigentlich noch? Ich halte nicht durch. Ich zerbreche in meiner Ohnmacht. Wie lange? Wissen wir ja. Persönlich können wir runterbrechen, aber Israel fragt nicht seit heute und gestern, sondern schon Jahrtausende. Die Propheten fragen, alles fragt, bis wann? So können nur Menschen fragen, die in großer Bedrängnis, in Leiden, Verfolgung, in Belastung stehen. Das kennen wir, haben wir alle schon gebetet. Kampf, Krankheit, Spannungen, Elend und Schmerz. Wie lange lässt du die Gemeinde noch diesen Kreuzesweg gehen, bis sie gesammelt und entrückt und vollendet ist? Wie lange lässt du Israel noch unter dem Bericht und unter der Decke stehen? Zuerst lesen wir den Text, kennt ihr alle. Matthäus 23, 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem. Ja, hier geht es nicht um Ruhm und politische, nein, Jerusalem. Das Zentrum der Religiosität, der Theologie. Jerusalem, Jerusalem, die du Jahrtausende eigentlich vom Gesetz belehrt worden bist. Du müsst doch eigentlich wissen. Du tötest die Propheten und steinigst die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihr Küken versammelt unter ihr Flügeln. Aber, kennen wir doch alle, ihr habt nicht gewollt. Das ist der Ausdruck des eigenen Willens, des Geschöpfes. Es gibt keinen freien Willen. Aber es gibt einen eigenen Willen des Geschöpfes. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ihr habt nicht gewollt. Das Geschöpf kriegt den eigenen Willen. Und die Folge ist, was ist die Folge? Gericht. Geht gar nicht anders. Das ist bei uns so, das ist überall so. Und hier lesen wir, euer Zier, euer Haus, welches Haus? Doch nicht unsere Hütte, sondern euer Haus Israel wird zur Wüste werden, für immer und ewig. Dankeschön. Also ich will euch nicht aufs Glatteis führen, ich sag's euch, da seid ihr mir viel zu lieb. Aber ich sage oft das Gegenteil, damit wir wissen, um was es hier geht. Euer Haus wird euch zur Wüste lassen, bis ihr werdet das heute Abend noch ausmalen in eurer Bibel. Bis ihr sprecht, gelobt und gepriesen seid, der da kommt, in den Namen des Herrn. Unser Herr kündigt wegen des Unglaubens und des Ungehorsams des Volkes Israel, hat mit uns Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Wegen diesem Ungehorsam kündigt er Gericht an. Und dieser Text wurde vor der Kreuzigung und vor Pfingsten gesprochen. Nicht, dass jemand denkt, wegen der Kreuzesschuld und der Ablehnung und Lästerung des zu Pfingsten ausgegossenen Heiligen Geistes sei Israel unter Gericht gestellt und hinweggefegt worden. Stimmt überhaupt nicht. Dieser Vers wird gerne bei Evangelisationen missbraucht, indem man an den menschlichen Willen und seine Entscheidungsfreiheit gegen Gottes Wort ausspielt. Unabänderlich. Absolut wird der Wille des Geschöpfes emporgehoben. Da muss selbst Gott passen und die Segel streichen, wenn der Mensch nicht gerettet werden will. Wie solche frevelhaften Gedankengänge in einem Kind Gottes Platz haben können, ist für mich, sicherlich auch für viele von euch, ein nicht lösbares Rätsel. Dass wir uns richtig verstehen, Gott zwingt nicht, das hat er gar nicht nötig. Natürlich kann das Geschöpf, aber auch die Auserwählten ihren eigenen Willen gebrauchen und auch gegen ihn ausspielen. Aber die Folge davon wird immer mit uns große Umwege und schwere Gerichte sein. Am Ende sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo wir unseren eigenen Willen gebraucht und bekommen haben. Jedenfalls geht es hier um ein Gericht, was der Herr über Israel ausspricht. Hätte man zum Beispiel dieses Biss in den Evangelien und den Briefen mehr Beachtung geschenkt, wären im Dritten Reich viele bewahrt geblieben, sich an Israel zu versündigen. Weil nun Israel nicht gewollt hat, wird ein unvorstellbares Gericht angedroht. Der eigene Wille hat zur Folge, das geht nicht anders, dass euer Haus, eure Wohnung, euer Land, euer Leben euch zur Wüste werden wird. Noch einmal, für immer und ewig? Nicht. Nein. Ein Biss, bis das Volk, sprich gelobt sei, der kommt in den Namen des Herrn. Ja, jetzt werden wir fragen, wann wird das Volk eigentlich das sagen? Das ist die Frage, wann? Offenbarung 1,7, siehe, er kommt in den Wolken des Himmels. Wer ist da er? Das ist der Christus, der Messias, der König Israels. Nicht das Haupt, weil hier ein ganz anderes Kommen geschildert wird. Der König und Messias Israels. Und er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und auch die ihn, die zerstochen haben, und heulen und klagen werden. Es ist ja wichtig. Es gibt viele Übersetzungen, man kann sich freuen über die Vielfalt der Übersetzungen, aber muss man über den Tellerrand gucken. Und die Tradition ist besetzt, wie ist sie besetzt? Und heulen werden alle Geschlechter der Erde. Weil die Theologen und die Übersetzer niemals geglaubt haben, dass Israel wieder zurückkommt. Und so wurde eigentlich aus den Stämmen des Landes die Geschlechter der Erde gemacht. Ja. Ja, Amen steht dort. Es geht noch einmal nicht um die Geschichte und die Geschlechter der Erde, weil diese Wiederkunft null und nichts mit der Gemeinde zu tun hat. Auch nicht mit den Nationen hat das etwas zu tun, sondern es geht hier einzig und allein um die sichtbare Wiederkunft des Messias und König auf dem Ölberg zu Jerusalem für Israel. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was das für grauenhafte Höllenqualen bedeuten? Dieses Biss, was das einschließt. Was haben wir gelesen? Noch nie im Ablauf der Geschichte hat es so eine Bedrängnis gegeben. Wir wundern uns. Es ist zum Jammern, dass Tausende im Mittelmeer absaufen. Es geht hier um Millionen. In dieser hochstehenden, kultivierten Welt. Die denken, sie können etwas machen und verändern und steuern. Euer Haus wird euch zur Wüste. Diese wüste Zeit, wo Israel im Rachen der Nationen gefangen war, diese wüste Zeit geht von im Jahr 70, wo Jerusalem zerstört wurde, bis zur Wiederkunft des Messias. Ich betone extra einmal, zur Gemeinde kommt er nicht als König und Messias, sondern als Haupt. Aber diese Unterschiede werden nicht mehr gemacht, es wird alles zugeschmiert. Hunderttausende erhängte man, zersägte und vergaßten sie millionenfach. Ein Meer von Blut und Tränen steht vor uns. Und das alles im Namen der Christenheit. Da gab es vor vielen Jahren, vielleicht 15 Jahren, ein Buch von Fritz May. Israel unter Blut und Tränen. Kennt ihr das? Hat mich damals, da war noch die Mauer, hat mich aufgeregt. Ist ja auch zum Aufregen. Dieses kleine bisschen Matthäus 23 ist aber auch ein Erlösungsschrei. Denn dann ist jede Nacht, jedes Elend, jedes Leid, jedes qualvolle und sinnlose Sterben zu Ende. Für immer vorbei, bis er kommt. Dann ist es zu Ende. Merken wir, was das für befreiend ist für die Menschen, die hindurch müssen? Das muss uns doch einmal zum Nachdenken anregen. Wenn hier von den... Zurück. Ich habe eine Schriftstelle noch vergessen. Die muss ich hier mit nennen. Auch in Lukas 21 haben wir so ein kostbares Biss. Jetzt wird es noch etwas komplizierter. Zeitlich stehen wir bei diesem Wort, bei dieser Aussage im Jahre 70 nach Christus. Da lesen wir, und sie werden fallen. Sie werden fallen. Wer wird fallen? Immer wieder fragen. Sie, Israel, wird fallen. Durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und in dieser Zeit wird Jerusalem zertreten. Von den Nationen. Bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma, eine Erfüllung, eine Vervollständigung haben. Ja, also das muss uns zum Nachdenken anregen, wenn hier von Zeiten der Nation die Rede ist. 40 Jahre überlesen. Das heißt, Gott hat ein festgelegtes Zeitmaß, einen Zeitrahmen an Jahren über die Nationen gelegt. Und wenn dieser Zeitrahmen ein Pleroma, eine Erfüllung, einen Abschluss gefunden hat, endet das eine und das neue mit Israel beginnt. Nicht schwer, können wir verstehen. Hm? Ist das logisch folgerichtig? Muss immer wieder mal reinfragen. Dass Gott in dieser Nationenepoche, in den Zeiten der Nationen, nicht die ganze Welt bekehren will, sondern nur eine Auswahl aus ihr zur Gemeinde des Christusleibes ruft, das dürfte doch hier in dieser Versammlung klar sein. Ich muss doch nicht von vorn wieder anfangen. Apostelgeschichte 15. Da lesen wir, dass Gott in dieser Zwischenzeit, wo Israel unter Fluch gestellt wurde und unter die Nationen gelangte, in dieser Zwischenzeit läuft da Verstockung. Da wird ein Volk aus den Nationen, nicht überlesen, herausgenommen, erst wenn die Zeiten der Nationen abgeschlossen sind, einen Abschluss haben werden, erst nach diesem werde ich zurückkehren und wieder aufbauen die zerfallene und verwüstete die Hütte Davids. Ich werde sie bauen und werde ihre Trümmer, ich will sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen die Flucht holen. Was das bedeutet, die übrig gebliebenen, hat nichts mit Entrückung zu tun. Den Herrn außerordentlich suchen und alle Nationen. Dann, nach Israels Vollerrettung geht es wirklich um alle Nationen. Wir lesen ganz genau, Bibelstunde ist eine Stunde, wo wir mit der Bibel arbeiten. Ich kann euch keine Geschichten erzählen, sondern ich binde eigentlich euch an sein Wort. Und wir dürfen durch sein Wort neue Kraft und Freude und Hoffnung einwechseln. Das ist, was soll ich sagen? Das ist eine Arbeit, die wir haben. Also noch einmal. Das Volk Israel wird unter den Nationen geführt und es beginnen die Zeiten Nationen. Und wenn die abgeschlossen sind, dann wendet sich Gott wieder der verwüsteten Hütte Davids zu. Und wenn das aufgebaut ist, dann kommen alle Nationen dran. So spricht Yahweh, der Ausführer dieser Pläne, wie sie erkannt und festgelegt sind von Urbeginn an. Da hinein geht gar nicht anders, muss folgerichtig der sogenannte Missionsbefehl nach Matthäus 28 gestellt werden. Da geht es ja um alle Nationen. Sie nicht zu Gliedern an dem Leibe Christi zu machen, nein, nein. Das ist kein Auftrag zu lernen, sondern durch Israels Verkündigung sie für die zukünftigen Heilsaufgaben im tausendjährigen Reich und danach brauchbar werden zu lassen. Ja, nun kommt auf dieser Ebene noch ein Wort. Und da habe ich große Schwierigkeit, euch das erstmal darzulegen, weil ich weiß, ja, Wortverständnis, wenn es jahrzehntelang hier oben in unserem Hirn eingraviert worden ist, dann hat es tiefe Spuren. Und Leute, die schon 30, 40, 50, bei mir sind es über 60 Jahre, in dieser Glaubensebene zu Hause sind und daran denken, das sind Spuren. Da wissen wir genau, wo das hingehört. Und es ist schwer, es fällt dem Herrn den Geist sehr schwer, uns mal etwas anders denken zu lassen. Das sind junge Leute. Und die von draußen kommen, viel geeigneter, weil sie nicht über die Macht der Tradition springen müssen. Was hat Albert Einstein mal gesagt? Eher kann man ein Atom zertrümmern als eine vorgefertigte Meinung. Da sind wir alle mit drin. Und deshalb, ihr braucht auch das, was ich jetzt sage, nicht anzunehmen. Ich lege keinen Wert darauf. Nur mal nachdenken. Den Wunsch habe ich. Römer 11, 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis der Verstockung, hier sagt der Apostel Paulus, keiner hat von einem Geheimnis, wie lange das verdauern soll, geredet. Das war ein Auftrag von dem Apostel Paulus. Dass euch dieses Geheimnis der Verstockung unbekannt sei. Ach, die Frommen, die wollen halt, die haben es nur mit sich zu tun. Mal Gedanken zu denken, was er über uns, seiner Gemeinde hinaus auch vorhat. Was hatten wir vorhin Mittwoch? Yahweh hat alles zu seiner Absicht, zu seinem Plan und nach seinem Willen gemacht. Ja, auf dass euch das Geheimnis der Verstockung nicht unbekannt sei, auf dass ihr als Gemeinde aus der Nation nicht euch selbst für klug dünkt, dass Blindheit und Verhärtung zum Teil dem Volk Israel widerfahren ist bis. Was kommt denn jetzt? Bis die Fülle, manche mogeln jetzt, aus den Nationen eingegangen ist. Und da meint nun alles, was bisher gepredigt hat, das wäre die Gemeinde. Hier steht kein Wort von der Gemeinde. Weil die Gemeinde nicht die Vollzahl, das Pleroma der Nationen ist. Wir sind die Vollzahl des Christus als Glieder, aber nicht der Nation. Schwierig. Die Gemeinde war noch nie, sag's noch, nie die Fülle der Nation, sondern wenn die Vollzahl, wichtig, an Jahren über die Nationen erfüllt wird, sein wird, dann wird der Fluch hinweggenommen. Wir haben diesen Begriff dort mit Menschen ausgewechselt. Wechseln ihn wir mal mit Jahren aus. Die Vollzahl, die Gott geplant hat, über die Zeit der Nationen, wenn die erfüllt ist. Danielbrief, die Zeiten der Nation. Es ist sehr wichtig, ein biblisches fundamentiertes Wissen zu haben, auch im Blick auf den erneuten Feuersturm, der über Israel hereinbrechen wird. Die Völker werden sich darin einig sein. Und man wird erneut das Programm, ich habe das am Sonntag angeführt, der Endlösung der Juden als jüdische Rasse auszulöschen, wieder auflegen. Für uns Deutsche zurzeit undenkbar. Und doch wird das hier undenkbar geschehen. So, wir könnten jetzt aufhalten. Ich habe noch einen Punkt. Wollen wir noch 10 Minuten? Ja, gut. Also, jetzt muss ich tief Luft holen. Und zwar, das dritte Punkt ist, bis der Tag anbreche. Bis der Tag anbreche. Steht in 2. Petrus 1,29. Ich lese diesen Text. Ja, muss vielleicht noch vorschicken. Ich bitte euch einfach einmal, quer zu denken. Was heißt querdenken? Einmal etwas anders zu denken, was wir gewohnt sind zu denken. Das ist Querdenken. Ich mute euch eine Menge zu heute. Ich weiß es. Und so besitzen wir das prophetische Wort, befestigend, auf welches ihr zu achten, ihr wohltut. Auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Ja, wir befragen also den verlesenen Text. Da geht's los. Und so besitzen wir das prophetische Wort als ein befestigendes Wort. Befestigendes Wort. Ist das so bei uns? Ja. Prophetisches Wort als ein befestigendes Wort? Wo wird denn mal klar hineingeleuchtet in die Dinge, die dort ablaufen? 90% aller Verkündigung ist subjektiv erbaulich ausgerichtet. Prophetisch, was nützt uns das, wenn uns aufgezeigt werden Dinge, die eigentlich nach uns, wir sind aber in allen Abläufen, das mag sein, was will, ob das der Ablauf der Johannes-Offenbarung ist, die Öffnung der Siegelgerichte und alles, was da kommt, die Wiederkunft des Messias, wir sind als Glieder des Christus für immer dabei. Oder haben wir das nie gelesen? Wenn wir mit ihm zusammen entrückt sind, dann werden wir Sünden für immer, für alle Zeit mit ihm zusammen sein. So, das wollte ich nur sagen. Deshalb beschäftigt uns das schon, was da in Zukunft abläuft. Also, besitzen wir es wirklich? Ist das prophetische Wort in unserem Herzen verwurzelt? Dass es uns befestigend und orientierend ist, können wir uns mit dem prophetischen Wort identifizieren? Eins machen. Ist es uns ein Bedürfnis, die Aussagen der Schrift ein klein wenig auseinanderfalten zu können? Jedenfalls das prophetische Wort ist ein Wort, was uns befestigt im Glauben und unerschütterlich macht und uns von unserem persönlichen, subjektiven Schriftverständnis wegführt. Ich, mir, meiner, mich. Können wir auch mal die Schrift lesen? Was hat denn der Herr eigentlich hier vor? Und an wem redet er? Mit wem will er denn Geschichte und Heilsgeschichte machen? Müssen wir denn überall vorkommen? Ein trauriger Tatbestand in der heutigen Gemeinde, die eigentlich, wenn nicht alles täuscht, kurz vor der Vollendung steht. Ich sag's euch. Über 60 Jahre auf dieser Glaubensebene, was man da alles erlebt. So. Auf welches ihr zu achten wohltut, das ist eine unüberhörte Ermutigung. Auf welches ihr achten wohltut, als eine Lampe, das ist kein Scheinwerfer, den wir über Berlin aufstellen sollen, damit alle erleuchtet werden, sondern eine Lampe an einem dunklen Ort, das ist unsere Erde. Von oben sieht die totale Finsternis ein, sagt der Johannes. Dass wir in einer argen, von der Finsternis umlagerten Kosmos und Welt leben. So sieht das aus. Ja, also dunklen Ort ist die Erde, bis der Tag anbreche, aufleuchte. Und dieser Tag steht ganz weit hinten. Alle Finsternis wird er durchstrahlt haben, dieser Tag. Da kommt kein neuer, weil keine Nacht kommt. Der Tag. Da gibt es keine Nacht mehr, weil das Licht ganz am Ende aller Finsternis, alle Schatten des Todes restlos verschlungen haben wird. Noch einmal. Bis der Tag durchstrahle, und der Morgenstern in eurem Herzen aufgehe. Kann jemand von euch diese Gedanken auslegen? Vielleicht würde ich doch dann noch einmal erwägen, das, was ich euch heute Abend sagen will. Der Morgenstern soll in unserem Herzen aufgehen? Er ist nicht auszulegen, der Satz. Warum auch? Lesen wir ihn doch richtig. Bis der Tag anbreche und durchstrahle und nicht der Morgenstern, sondern der Phosphoros, der Lichtträger, wieder seinem Endzweck seine Bestimmung erreicht haben wird. Ja, ihr habt gemerkt, dass ich das Wort Morgenstern mit Lichtträger ausgewechselt habe, weil es nämlich, ich habe meine Begründung, für Morgenstern ein anderes Wort im Grundtext gibt, nämlich Astera. Stern, Morgenstern. Ich bin der helle Astera, Morgenstern. Offenbarung 22. Aber hier und nur hier finden wir das Wort Phosphoros. In der lateinischen Übersetzung wird es mit Luzifer wiedergegeben. Eine Parallelstelle dazu finden wir, kennt ihr auch, Jesaja 14, wo es heißt, ach, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn der Morgenröte, du strahlender und schöner Phosphoros. Da ist doch an dieser Stelle zweifelsfrei Satan gemeint, oder? Denkt ihr anders? Können wir nun den Text aus Jesaja 14 in Offenbarung 2 übertragen? Ich lese diese, ich weiß, ich hätte müssen die Leinwand haben und euch das vor Bild machen, aber ich mache nicht mehr so viel Aufwand, weil ich meine, die meisten, die kommen und gehen. Ich will nicht sagen, dass das aus einer gewissen Enttäuschung und Frustration heraus geschieht, aber ja, ich lese jetzt diese Stelle noch einmal. Und so besitzen wir das prophetische Wort als ein befestigendes Wort, auf welches ihr zu achten wohltut, welches an einem dunklen Ort der Erde leuchtet, bis der Tag anbreche und durchstrahle und der Phosphoros, der Lichtträger, wieder seinen Endzweck, seine Bestimmung erreicht haben wird. Und jetzt kommt der nächste Vers. Da heißt es, indem wir das in unserem Herzen erkennen, dass keine Prophetie, auch die, die vorher gemacht wurde, aus eigener Fantasie geschehen ist. Da geht es nicht, dass der Phosphorus aufgeht in unseren Herzen, das sieht gleich gar nicht an. Schwierig. Liebe Geschwister, unsere Bibel im Grundtext hat keine Interpunktion. Die Kommas und die Punkte wurden gesetzt, wie es für richtig halten würde. Und jetzt könnten wir, wenn wir das merken, hinter dem Aufgehe einen Punkt machen. Menge macht zum Beispiel einen Punkt und fängt mit dem neuen Satz an, in unserem Herzen soll das erkannt werden, dass diese vorher gemachte Aussage nicht von Menschen geschieht. Der Lichtträger wird seiner ursprünglichen Bestimmung wieder zugeführt. Ana Teloi, Ana hinauf, Telos Ziel, wird seine Bestimmung erhalten. Das ist keine Prophetie, die aus menschlichen Herzen kommt. Denn die Prophetie wurde niemals durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, vielmehr heilige Männer, Gottes Redeten geführt vom Heiligen Geist. Welch eine unerhörte große Bedeutung steht doch hinter diesem prophetischen Wort und hier in Verbindung mit diesem kleinen Biss. Ein überwältigendes Zeugnis, dass Gott alles Unheil in Heil und dass jeder Irr und Abweg zu ihm zurückläuft und dass jede Auflehnung und Erhebung in tiefer Beschämung und huldvoller Anbetung enden wird, auch bei dem letzten Feind. Wisst ihr, ihr dürft nicht denken, dass mir das heute und gestern eingefallen ist, sondern ich trage diese Information schon über 30 Jahre in meiner Bibel mit. Und da ich gezeichnet bin, körperlich gezeichnet bin, und weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch einmal Dienst hier tun kann, habe ich gemeint, ich sollte euch dieses wunderbare Biss mitteilen und anvertrauen. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben, damit wir aus der Kraft des Evangeliums Mut, Zuversicht und Hoffnung gewinnen. Und dann gibst du uns auch einen Blick hinein in Zusammenhänge und Abläufe deiner Heilsgedanken. Wir sind manchmal nicht in der Lage, das auszudrücken, was du uns erkennen lässt, wenn wir hindurch und hinüberschauen dürfen, wo die Kraft deiner nie zu Ende gehende Liebe und dein unbegrenztes Erbarmen, dein ganzes Schöpfungswerk erreicht und mit deinem Leben erfüllen wird. Lass uns in diesem auch unseren persönlichen Weg finden und in Gehorsam ihn gehen. Segne, lieber Vater, diese Gemeinde hier am Ort, und alle Heiligen in dieser Stadt. Amen.